Sie hören Kontrafunk aktuell. Wenn man dem Glauben schenken darf, was wir mittlerweile jeden Tag lesen oder hören, dann sind wir unwiderruflich mitten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, aus der es auch kein Entrinnen mehr geben kann. Mit einer unvergleichlichen Siegesgewissheit wird die Herrschaft von künstlicher Intelligenz ausgerufen und die Zahlen sind ja auch beeindruckend. Die vier US-Tech-Riesen Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon wollen allein in diesem Jahr rund 650 Milliarden US-Dollar in Datenzentren investieren, ohne die KI gar nichts ist. Bislang stehen in den USA bereits 4000 großen Rechenzentren und bis 2035 soll sich das vervierfachen. Das wirft gleichzeitig aber Fragen auf, ob und wie sich diese enormen Investitionen wirklich rentieren. Wir wollen das und anderes mit Andreas Moring besprechen. Er ist Professor für KI an der International School ISM in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Moring.
Schönen guten Tag, freue mich hier zu sein.
Sie sind nicht nur Forscher, sondern auch selbst Unternehmer in der sogenannten Digitalwirtschaft. Wir leben im Kapitalismus, da muss man gewisse Risiken eingehen, wenn man sich am Markt behaupten will und ein Stück vom Kuchen abbekommen möchte. Soweit also so normal. Aber ist KI inzwischen auch so etwas wie eine der nächsten großen Spekulationsblasen?
Ja und nein, da muss man unterscheiden zwischen dem, was an den Finanzmärkten passiert und was in der Realwirtschaft passiert. Das ist ja immer so. An den Finanzmärkten haben wir eine Blase in dem Sinne, dass es da sehr hohe Erwartungen gibt, die sich jetzt zumindest aus Investorensicht nicht so ganz erfüllen. Das ist so ein typisches Muster, dass eine Technologie am Anfang immer stark überschätzt wird, mittel- und langfristig aber unterschätzt wird. Wir sind da jetzt mitten an der Schwelle, wo wir die überzogenen Erwartungen mal so ein bisschen zurückschrauben müssen. In der Realität, Sie haben es gerade gesagt, sieht es aber anders aus. Da wird ordentlich investiert in Rechenzentren, da werden Milliarden reingesteckt, weil die langfristigen Aussichten ebenso positiv sind. Und weil auch kein Weg an der Entwicklung vorbeiführt, sonst würden ja auch nicht eben halt solche Investitionen in reale Assets gemacht werden. Und der Engpass bei KI ist einmal Rechenpower, deswegen gibt es ja eben diese Investitionen in Rechenzentren und Energie und Energieversorgung. Und auch da wird ja investiert, also große Player wie Amazon oder Google beispielsweise bauen sich ja ihre eigenen Kraftwerke und ihre eigenen Atomkraftwerke beispielsweise in den USA, um die Energieversorgung sicherzustellen. Und das sind eben Zeichen, dass das langfristig eine absolute Sicherheit ist, dass sich diese Technologie durchsetzen wird und dass die auch wirtschaftlich sinnvoll ist. An den Finanzmärkten, wie gesagt, ist ja die Frist immer eher kurzfristig und da sieht es ein bisschen anders aus.
Ich sagte schon, Sie sind auch selbst Unternehmer in der Branche. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Sie das nicht aus Jux und Dallerei machen, sondern tatsächlich profitable Aussichten für sich selbst sehen. Das wird ja heiß diskutiert, welche profitablen Geschäftsmodelle denn überhaupt möglich sind. Können Sie uns da aufklären?
Ja, also in erster Linie geht es bei KI um Automatisierung, wenn es um profitable Geschäftsmodelle geht. Das heißt also alle Arbeitsabläufe, die geregelt sind, die klaren Vorgaben folgen, die auch reguliert sind beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben, Standards und so weiter, die kann ich sehr gut automatisieren, weil das letztlich immer wieder das Gleiche ist. Das gilt in der Produktion, in der Industrie, das gilt aber auch vor allen Dingen in der Verwaltung, im mittleren Management. Also wenn wir uns Versicherungen anschauen, Banken anschauen, wenn wir uns die allgemeine Verwaltung anschauen, dann haben wir da extrem viele Standardabläufe und Standardvorgänge. Die lassen sich über KI sehr gut automatisieren, zumal KI, Stichwort ChatGPT, ja jetzt eben auch seit einigen Jahren Sprache versteht und wir gar nicht mehr großartig mit irgendwie Python oder anderen Programmierkenntnissen daran gehen müssen. Das ist also ein riesiger Bereich, wo Dinge effizienter, schneller, damit kostengünstiger werden und damit eben halt auch sinnvolle Geschäftsmodelle bieten in bestehenden und es entstehen natürlich extrem viele neue Geschäftsmodelle. Das haben wir auch gesehen in der ersten oder zweiten Welle der Digitalisierung mit E-Commerce, mit Streaming beispielsweise, mit allem, was mit Cloud Computing und Dienstleistungen zu tun hat. Das gab es alles vor 20 bis 25 Jahren nicht und jetzt sind das Milliardengeschäfte und so ist es mit KI eben auch.
Das heißt, die KI ist mehr oder weniger aber im Hintergrund. Es ist jetzt nicht so, dass uns meinetwegen angeboten wird, hier lieber Kunde, kauf diese KI für, weiß ich, 3 Euro im Monat oder 30, sondern der eigentliche profitable Effekt kommt durch Einspareffekte durch KI.
Ja, auf alle Fälle. Das, was Sie sagen, stimmt genau im Hintergrund. Das ist ja auch wieder vergleichbar mit der Digitalisierung, wie wir sie kennen. Also wir nutzen ja heute digitale Services, das Internet, ja, mit allem. Egal, ob es das Navi ist, egal, ob es in unserem Smartphone ist, egal, ob wir irgendwas streamen oder irgendwie arbeiten, auf welche Art und Weise auch immer, da denken wir ja gar nicht drüber nach. Und das ist ja auch eine Technologie, das Internetprotokoll, das irgendwann mal erfunden worden ist und dann eben halt in die Benutzung gekommen ist. Und so ist es mit KI auch. KI ist kein Programm und KI ist auch kein Tool, sondern KI ist ein grundsätzliches technologisches Prinzip, das überall anwendbar ist. Und insofern, genau wie Sie sagen, wird uns KI jetzt nicht irgendwie als eine neue App angeboten für 3,99 im Monat, sondern sie steckt überall drin und verändert mehr oder weniger alle Dinge, die wir so in unserem täglichen privaten und Berufsleben nutzen. Und deswegen ist es ja eben auch so wirkmächtig und wirtschaftlich so extrem interessant.
Aber es ist ja nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern es macht vielen Menschen ja auch Angst, weil befürchtet wird, dass durch KI eben ganz viele Jobs wegfallen und im Gegensatz zu früheren industriellen Revolutionen nicht so viele neue entstehen, wie versprochen wird. Ist diese Angst vieler Menschen nicht berechtigt, dass mehr Jobs wegfallen, als überhaupt neue geschaffen werden und ob mit diesen neuen Jobs tatsächlich man sich oder eine Familie mit ernähren kann?
Momentan ist das so. Es gehen mehr Jobs verloren, als neue durch KI entstehen. Das ist nicht nur so, dass Jobs gestrichen werden. Das sehen wir aber auch beispielsweise bei Amazon, aber auch vor, ich glaube, 2 Wochen war das, dass die Deutsche Bank auch ganz offen gesagt hat, sie machen jede zweite Filiale dicht und sie wollen, dass die normalen Geschäfte nur noch über ihre App laufen, die eben rein KI-basiert ist und Menschen nur noch für die persönliche Beratung, Anlagemanagement und so weiter und so fort arbeiten. Die sagen das also ganz offen. Was eigentlich passiert ist, dass keine neuen Stellen mehr ausgeschrieben werden oder nachbesetzt werden. Und das ist der eigentliche Punkt. Deswegen fällt das auch nicht so auf. Also die Entlassungen sind das eine. Das, was quasi unter dem Radar läuft, was man nicht so merkt, ist, dass keine Stellen nachbesetzt werden oder keine neuen Stellen ausgeschrieben werden. Da kommt einfach keiner nach. Das fällt einfach so weg. Und das ist eine Sache, die berechtigterweise Menschen Angst macht. Da kommt es immer drauf an, wo man so arbeitet. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn ich einen, sagen wir mal, sehr routinierten Job habe, einen sehr durchorganisierten Job habe, wenn ich irgendwo im unteren oder auch im mittleren Bereich der Hierarchie im Unternehmen bin, dann sollte ich mir schon Sorgen machen, dass ein Großteil oder vielleicht sogar mein ganzer Job durch KI übernommen wird, weil das ja auch etwas ist, was sich Unternehmen nicht aussuchen können, sondern wie immer ist es so eine Lawine. Wenn der eine anfängt, wir hatten ja darüber gesprochen, dann hat er einen Effizienz- und einen Kostenvorteil und dann müssen die anderen nachziehen, weil sie sonst einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und das ist eine Sache, die real ist, die Menschen auch so langsam in ihrem Alltag spüren, worüber sie reden. Aber zumindest nach meinem Empfinden ist es so, dass das in der öffentlichen Debatte, auch gerade in der politischen Debatte, momentan überhaupt kein Thema ist. Das wird wahrscheinlich eher ein bisschen vermieden, darüber zu reden.
Aber das könnte doch dann auch eine tickende Zeitbombe sein, denn wir erinnern uns, Henry Ford hat ja nicht ohne Grund postuliert, Autos kaufen keine Autos. Das heißt, wenn Sie Menschen mehr oder weniger zurücklassen in der Arbeitslosigkeit und in dementsprechend in geringeren Einkommen, wer soll eigentlich dann konsumieren?
Genau, das ist die eine große Frage. Es mag aus Unternehmenssicht erstmal verlockend sein, durch KI Kosten zu sparen und Effizienz zu gewinnen. Und dann auch erstmal höhere Gewinnmargen zu haben. Die andere Seite ist genau die, die Sie ansprechen. Was passiert dann mit der Kaufkraft, wenn eben das Einkommen nicht mehr da ist? Darauf weiß ich jetzt auch keine Antwort. Aber letztlich ist es ja genauso einfach, wie Sie sagen. Nicht? Wenn die Menschen kein Geld mehr verdienen, was sollen sie dann kaufen oder können sie dann überhaupt noch kaufen? Die andere große Frage ist, was passiert dann auch mit unseren Sozialsystemen? Denn die sind ja in der Rentenversicherung, in der Sozialversicherung, in dem ganzen Umverteilungssystem darauf basierend, dass Menschen in Jobs sind und Geld verdienen und dann eben über ihren Lohn und die Abgaben auf ihren Lohn das Sozialsystem bezahlen. Und da kommt dann sehr viel ins Rutschen. Und wir wissen ja, dass durch den demografischen Wandel beispielsweise oder auch Migration und andere Kosten da jetzt schon das nicht mehr auf stabilen Füßen steht. Und das kommt jetzt eben noch dazu. Und dann wird es unter Umständen sehr eng.
Ich komme nochmal zurück auf die Technologie und die Investitionen. Stecken wir oder steckt die Branche auch in einem Dilemma, dass sie jetzt Unsummen in den Aufbau von Rechenzentren steckt, die aber dann meinetwegen in 4, 5 Jahren schon wieder erneuert werden müssen, weil ja diese Frequenz der Modernisierung von Technologie enorm ist. Ist das überhaupt zu stemmen und basierend auf unserer Eingangsfrage, ist das überhaupt profitabel?
Die Aussichten sind auch belegtermaßen und auch aus der historischen Erfahrung heraus berechtigt, dass wir hier ein Produktivitätswachstum erleben werden, das auch im zweistelligen prozentualen Bereich ist. Mit den kurzen Zyklen, die Sie ansprechen, ja, das ist richtig. Ich kann ja aber die Hardware und meine Infrastruktur, die ich habe, dann auch aufrüsten, indem ich leistungsfähigere Chips dann da beispielsweise einbaue. Das Problem ist eigentlich eher, was ich vorhin gesagt hatte, die Energieversorgung und auch die Genehmigungsdauer beispielsweise. Also warum werden denn diese Rechenzentren in den USA gebaut? Weil es da schnell geht. In Europa dauert sowas Jahre. Und was viele auch noch nicht bemerken, und auch das zeigt ja, wie hier die Aussichten sind und auch der Glaube daran, dass sich das lohnt, die großen Player bauen ja nicht nur Rechenzentren auf der Erde, sondern es ist ja auch schon geplant und es wird damit ja auch schon angefangen, Rechenzentren im Weltall zu bauen, die also als Satelliten die Erde umkreisen, weil ich da oben Platz habe, weil ich dort keine Kühlung brauche, im Weltraum ist es kalt, und weil ich da auch Energie habe, nämlich über die Sonneneinstrahlung, die da kostenlos ist. Und wenn selbst im Weltraum jetzt schon eine Infrastruktur aufgebaut wird, dann ist der Glaube und die Überzeugung daran, dass das ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell und eine Technologie ist, doch sehr berechtigt. Und es hat ja auch einen sich selbst bestätigenden Effekt. Also wenn einmal so riesige Summen investiert werden in eine Infrastruktur, dann wird die auch zum Erfolg gemacht werden, weil einfach die wirtschaftliche und finanzielle Power, die dahinter steht, dann dafür sorgt, dass sich das durchsetzt. Ob das jetzt 1 oder 2 Jahre früher oder später ist, das ist dann nicht so entscheidend. Aber auch da können wir wieder den Vergleich ziehen, beispielsweise zu E-Commerce in der klassischen Digitalisierung. Da haben auch am Anfang viele gesagt, oh, ob die Leute wirklich jetzt Waren über das Internet kaufen. Mal sehen, ob sich das so alles durchsetzt. Naja, und heute ist das Standard.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Möhring? Welchen Anteil kann sich Deutschland, kann sich die EU an diesem, ich nenne es mal wieder, großen Kuchen sichern? Oder sind wir dazu verdammt, erneut zuzugucken und vielleicht Brosamen aufzunehmen?
Wir sind dazu verdammt, uns schnellstmöglich die richtigen Nischen zu suchen. Das liegt daran, dass wir das Rennen im Großen schon verloren haben, weil die USA, aber auch China beispielsweise, uns Meilen oder Jahre weit voraus sind. Das gilt für die Rechenpower, das gilt für die Qualität der KI-Modelle, das gilt für den Aufbau von Infrastruktur, den wir angesprochen haben. In China geht da auch eine Menge ab, mindestens so viel wie in den USA. Das gilt auch für den Vorsprung in der Forschung und Entwicklung. Also klar, wir kennen das Silicon Valley und die amerikanischen Universitäten, aber in China gibt es auch hunderte Institute und Universitäten mit auch Hunderten und Tausenden von Forschern, die da entwickeln. Also da kann Europa nicht mehr aufschließen. Was wir machen können und sollten, ist, wie gesagt, uns unsere Nischen suchen. Bei in Deutschland beispielsweise der Erfahrung, die wir haben aus den letzten 100, 150 Jahren, klassische Industrie, Maschinenbau, Mobilität, Gesundheitssektor beispielsweise und da spezialisierte KIs und KI-Anwendungen und auch Branchen aufzubauen, um in diesen Nischen vorne zu sein. Ja, das muss man dann aber auch entsprechend politisch mal forcieren und vorantreiben. Und auch investieren. Momentan erleben wir ja, dass über ganz andere Investitionen diskutiert wird. Damit meine ich jetzt nicht die Sicherheit, sondern eben wieder Sozialtransfers beispielsweise oder dass andere Interessengruppen bedient werden mit Geld aus Schulden. Und dann kommen wir da auch nicht voran, wenn das so die politischen Prioritäten sind.
Welche ökonomischen Potenziale hat künstliche Intelligenz wirklich oder jagen wir einer neuen großen Spekulationsblase hinterher? Wir diskutierten dies und anderes mit Andreas Möhring, Professor für künstliche Intelligenz an der International School ISM in Hamburg. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Möhring.
Sehr gerne.